Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wollen wir uns nochmal mit der Energiewende beschäftigen und zwar konkret mit der Frage, wie kommen wir eigentlich dahin? Was sind die Rahmenbedingungen aus wissenschaftlicher Sicht, also Ausbau Photovoltaik, Ausbau Wind, Ausbau Elektrolyseure für die Wasserstofferzeugung? Dann wollen wir uns auch noch mit der Frage beschäftigen, was brauchen wir eigentlich an Grundlastkraftwerken? Fokus Kernkraft haben wir jetzt ja letztens schon mal andiskutiert. Aber brauchen wir Grundlastkraftwerke in unserem zukünftigen Energiesystem? Welche Voraussetzungen müssen da gelten, damit wir diese Energieerzeugungsanlagen integrieren können? Da werden wir jetzt ein paar Studien uns mal angucken von führenden wissenschaftlichen Einrichtungen. Da gibt es ein paar aktuelle Publikationen. Steigen wir also ein, was machbar ist und was vielleicht nicht machbar ist. Also ich habe in den Shownotes eine ganze Reihe an Links hinterlegt zu den Studien. Also wer da reingucken möchte, kann da gerne mal schauen. Es geht also einmal um die aktuelle Publikation vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Fraunhofer ISE aus Freiburg, Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem, Bundesländer im Transformationsprozess, eine recht aktuelle Studie oder eine Aktualisierung einer Studie. Da plane ich dann jetzt im neuen Jahr auch nochmal mit den Hauptautoren zu sprechen. Also Frau Senkpiel und Herr Kost sind zwei der Autoren, die werde ich nochmal einladen. Da wollen wir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in diese Studie. Die Daten finden sich auch auf der Webseite Energy Charts von Professor Burger. Da kann man sich dann selber ein bisschen durchklicken. Also Link in der Videobeschreibung. Wir haben als zweite Präsentation, die ich verlinkt habe von Jülicher Forschungszentrum, Studie Deutschland im Herzen Europas. Da geht es dann viel um Wasserstoff, um ein europäisches Energieszenario, in dem dann Deutschland natürlich integriert ist. Der Frage, wie sieht es eigentlich mit der Kernenergie in Europa aus? Wie hat diese Kernenergie eine Perspektive? Dann dritte Studie, die wir uns angucken wollen, ist die Frage der Rolle der Grundlastkraftwerke. Das ist von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, also auch hochrangig besetzt. Eine Impulsstudie oder eine Studie aus dem Dezember jetzt 24. Die gehen der Frage nach Grundlastkraftwerke, Kernkraft oder Kernspaltung. Wie sieht es jetzt bei Erdgas mit CO2-Abscheidung aus? Das heißt, wir fangen das Kohlendioxid, was beim Verbrennungsprozess des Erdgases, des Methans entsteht, auf. Wir haben die Geothermie, haben wir auch schon mal besprochen. Könnten das nicht Grundlastkraftwerke sein? Und Ausblick Kernfusion. Also welche Rolle könnten in einer mittel- bis langfristigen Zukunft Kernfusionskraftwerke spielen? Soll auch nochmal Thema sein. Und dann zum Schluss nochmal eine Frage vom DIW Berlin, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die sich mit der Frage der Versorgungssicherheit beschäftigt haben. Wie kann die denn eigentlich aussehen? Das streift dann ein bisschen das Thema Dunkelflaute oder kalte Dunkelflaute. Also was passiert in den Stunden bzw. Tagen des Monats, bei denen dann Photovoltaik und Wind in Deutschland nicht ausreichend elektrische Energie für die Versorgung bereitstellen, wie auf Speicher zurückgreifen müssen, wie viele Stunden im Jahr passiert das überhaupt? Und die Frage ist auch da, was kostet das am Ende? Denn wir haben das Anfang November gehabt, wirklich mit einer länger andauernden Dunkelflaute, also wenig Solarenergie und über einen längeren Zeitraum auch wenig Windenergie, was dazu führt, dass es dann zu extremen Preisspitzen kam im Strommarkt. Was natürlich dann für die Industrie, insbesondere die am Strom, der Strombörse ihren Strom einkaufen, zu massiven Verteuerungen kommt, weil die Energie einfach teuer eingekauft werden. muss. Ja, also das sind jetzt die Studien, gerade links in der Videobeschreibung, sage ich schon, in den Shownotes. Ich will vielleicht nochmal einleitend sagen, was haben alle Studien eigentlich gemeinsam? Ziel ist es, bis 2045 Deutschland klimaneutral zu bekommen. Deutschland/Europa. Denn das ist die Vorgabe. Also man kann nicht sagen, ja komm, lassen wir das doch, ist doch egal. Ja gut, dann sind diese ganzen Prognosen, ja, also nicht obsolet, aber dann kann man natürlich sagen, ja gut, dann haben wir einfach mehr Zeit, haben langsamere Ausbauraten, können uns mehr Zeit nehmen. Die sollten wir uns nicht nehmen, die dürfen wir uns nicht nehmen. Klimawandel haben wir schon mehrfach besprochen. Also wir sind in Deutschland 2023 bei knapp 600 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Die Europäische Union hat 2,5 Milliarden Tonnen CO2 emittiert. Vielleicht nochmal, weil die Diskussion ja gerne geführt wird. Frankreich, unseren Nachbar, ähnlich große oder etwas kleinere Volkswirtschaft, aber ähnliche Größenordnung durch ihre durch den Einsatz der Kernkraftanlagen produzieren die lediglich 270 Millionen Tonnen CO2, währenddessen wir halt 600 haben, also etwas mehr als das Doppelte. Und wenn wir das mal auf die Welt hochrechnen, weltweit, sind wir bei knapp 38 Milliarden Tonnen CO2. Also, da ist... wir haben unseren Anteil, keine Frage, aber mit 1,5% ist er klein. Ne? Und die Diskussion kennt man ja auch, wieso sollen wir und hin und her, haben wir mehrfach diskutiert, will ich jetzt gar nicht wieder neu diskutieren, das kennen wir, die Argumente pro und contra. Grundsätzlich ist es ein Innovationstreiber, die Energiewende, und wenn wir es erfolgreich schaffen, und das können wir schaffen, sehen wir jetzt dann gleich, dann sollte es auch gut dieses Know-how übertragbar sein in andere Regionen in Europa und weltweit. Und das ist ja gerade unsere Stärke in Deutschland, dass wir mit unserem hochtechnologischen Know-how in die weite Welt ziehen und das dann anderen Ländern erklären. Also, wir wollen anfangen mit der Studie des Fraunhofer ISE, weil die ist umfangreich. Es gibt viele solcher Studien von Forschungseinrichtungen, aber auch von privatwirtschaftlichen Einrichtungen. Also auch die großen Unternehmensberatungen haben solche Studien. Man muss da immer aufpassen. Also es gibt diese wissenschaftlichen Studien jetzt von in den Fraunhofer-Instituten oder anderen Forschungseinrichtungen. Dahinter steckt in der Regel ein sehr komplexes Energiemodell, was die Energieströme, also Strom, Wärme, den Energiebedarf im Transportsektor zumindest mal stundengenau simuliert und dann auch noch regional verteilt. Das ist Stand der Forschung. So kann man das heute gut machen. Das ist schon kompliziert, vor allem dann entsprechende Optimierungsalgorithmen zu definieren. Maßgabe, Zielgröße ist immer, CO2-Emissionen sind null. Man kann halt entweder einen rein technischen Pfad machen oder Optimierung auch betriebswirtschaftlich machen. Das hat das Fraunhofer ISE zum Beispiel getan. Also immer die Preisentwicklung oder die Kosten, Investitionen, Erlöse etc. gegengerechnet. Es gibt dann aber auch andere Untersuchungen. Das ist dann häufig ein, ich will mal etwas despektierlich sagen, besserer Dreisatz, dass dann einfach Zahlen oder Zielzahlen genommen werden und dann wird einfach in Excel in der Regel dann versucht, diese Dreisatz, Multiplikation, Division zu versuchen, wie muss der Ausbaupfad sein, Basis auf der letzten Jahre, damit wir dann bis 2045 klimaneutral sind, also keine fossilen Energieträger mehr im Energiesystem in Deutschland haben. Das heißt, da steckt keine Simulation stundengenau hinter, was dazu führt, dass man in solchen bilanziellen Energiesystemen, die ja wirklich nur mit Jahresbilanzen arbeiten, in der Regel keine Speicherkonzepte seriös rechnen kann, weil man die Speicherkapazitäten und auch die Leistung von Elektrolyseuren nur sehr, sehr schlecht abschätzen kann. Da werden dann Annahmen mit eingebaut, die einfach aber nicht aktiv, also nicht aktiv simuliert werden, sondern als Dreisatz berücksichtigt werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das sind aber dann häufig Politikberatungsinstitutionen, die dort aktiv sind, die aber technisch überhaupt nicht in die Tiefe gehen, und man stellt sehr schnell fest, also da sind dann sehr schnell Fragezeichen, entstehen sehr schnell Fragezeichen, weil man solche Modelle einfach nicht seriös nutzen kann. Man braucht mittlerweile aufgrund der Komplexität und auch der Integration dieser Speichersysteme stundengenaue Simulationen. Wie gesagt, Stand der Technik kann man heute ganz gut machen. Gibt es fertige Software zu, die meistens auch Open Source ist. Also wer da tiefer einsteigt und da richtig Bock drauf hat, kann sich damit sogar intensiv beschäftigen. Die Software ist vielfach frei verfügbar, nicht alle, also die vom Fraunhofer ISE ist nicht frei verfügbar. Aber andere Systeme sind dann frei verfügbar, die kann man sich dann runterladen. Und wer dann Spaß dran hat, kann damit auch anfangen zu spielen. Excel ist da an der Stelle das falsche System. Excel kann diese komplexen Simulationen nicht durchführen, da geht wirklich nur Dreisatz. Also das, lange Einleitung. Die Kolleginnen und Kollegen vom Fraunhofer ISE haben 4 Szenarien sich angeguckt. Auch das ist typisch für Energiemodelle, dass man sich verschiedene Pfade anguckt, verschiedene Voraussetzungen definiert. Ein Szenario, das finde ich persönlich wirklich sehr schön, ist das Szenario technologieoffen. Die Diskussion kennt man ja aus Funk und Fernsehen. Also da geht es um einen kostenoptimalen Transformationspfad, um die Klimaneutralität 45 zu erreichen. Und ja, die einzige Einschränkung ist, dass man Obergrenzen definiert, was die Technologieverfügbarkeit angeht. Ansonsten sucht sich das Modell seinen passenden Pfad aus. Also man gibt überhaupt nichts vor, der Markt soll es selbst entscheiden. Dann hat man natürlich Preisparameter, die hinreichend realistisch sind, und dann sollte das ganz gut klappen. Es gibt das Effizienzszenario. Da geht es vor allem darum, dass im Gebäude- und Verkehrssektor schnell und effiziente Technologien umgesetzt werden. Das ist sicherlich ein sehr optimistisches Szenario. Da müssten wir eigentlich hin. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Das Beharrungsszenario simuliert dann das deutsche Energiesystem und die Entwicklung der Energiewende, bei dem es großen Widerstand gibt gegenüber den zentralen Technologien bei der Energiewende. Also die Industrie hält lange an Heizungssystemen auf Erdgasbasis fest. In den Gebäuden nutzen wir das noch. Im Verkehrssektor werden weiter Verbrennungsmotoren benutzt. Also auf der anderen Seite, ne, Windenergieanlagen werden sehr kritisch gesehen. Also im Prinzip so ein bisschen der Duktus, der jetzt gerade eben auch in der politischen Diskussion eine große Rolle spielt von konservativen Kräften. Also das ist das Beharrungsszenario. Und dann das letzte Szenario, auch sehr spannend, das Szenario robust. Da geht es darum, ein Szenario zu entwickeln, um das Thema Dunkelflauten, aber vor allen Dingen auch die Herausforderung geopolitischer Ereignisse zu berücksichtigen. Fraunhofer nennt das dann Schockereignisse durch geopolitische Unsicherheiten. Das heißt also, was müssten wir tun, damit wir so gut es geht abgesichert sind gegen ein weiteres Ereignis in der Größenordnung eines Russland-Ukraine-Kriegs. Dass es Verfügbarkeitsprobleme bei Photovoltaikanlagen, bei Batteriespeichern gibt, dass es dort zu einer Verlangsamung kommt, wenn China die Welt nicht mehr mit Solarmodulen versorgt. Was ist, wenn der Klimawandel auch noch zuschlägt? Verringerte Verfügbarkeit von Biomasse. Also ne, das alles spielt eine Rolle im Szenario robust. Die Daten, also einmal zusammengefasst, sind die in einer umfangreichen Studie, die veröffentlicht worden ist. Interessant auch da, vielleicht noch zur Ergänzung, bevor wir jetzt mal in die Zahlen gehen, dass es dann teilweise auch bundeslandspezifisch analysiert wurde. Das heißt auch Verbindungen zwischen den Bundesländern in Deutschland oder dann größeren Bundesländern, also Rheinland-Pfalz, Saarland ist dann zusammengefasst zu einem Bundesland, damit man jetzt nicht mit 16 Bundesländern agieren muss. Die Stadtbundesländer sind dann zusammengefasst zu den Ländern, also Berlin-Brandenburg zum Beispiel. Das passt natürlich ganz gut zusammen, hat man sich entsprechend angeguckt. Wie entwickelt sich jetzt der Energiebedarf? Wie entwickeln sich die installierten Leistungen? Der Bedarf an Endenergie, und das ist das, was wir brauchen. Also vielleicht auch noch mal zur Einordnung. Ach, wir müssen viel erklären, aber das ist, denke ich, nötig, dass wir das mal in Ruhe besprechen. Es geht neben der Primärenergie, die beschreibt ja wirklich die Rohenergie, die in dem Rohstoff steckt, in einem Liter Öl, in einem Kilogramm Kohle oder im Erdgas. Das fällt größtenteils weg, weil wir bei der Sonne und beim Wind direkt die Endenergie haben, nämlich den Strom. Die Kohle müssen wir umwandeln, wir haben Umwandlungsverluste von Kohleverbrennung in einem Kraftwerk zu Strom. Das fällt bei Photovoltaik und Wind in der Kette weg. Tatsächlich ist es so, dass wir unseren Energiebedarf bis 2045 auch durch Effizienzsteigerung senken werden. Und zwar sind das ja, so rund 20%. Also durch Effizienzsteigerung, ne? Verkehr ist da ein Punkt. Oder Raumwärme mit Wärmepumpen. Das ist, denke ich, ganz, ganz entscheidend. In dem, jetzt wichtig, technologieoffenen Szenario. Im Effizienzszenario ähnliche Größenordnung. Im Beharrungsszenario, da geht es in die andere Richtung. Da wird der Endenergiebedarf steigen. Das heißt, wir brauchen da deutlich mehr Endenergie, die wir erzeugen müssen über Photovoltaik, Wind etc. oder Importen. Das darf man nicht vergessen. Also wäre ein Beharrungsszenario, wir halten, solange es geht, an fossiler Technologie fest, Verbrennungsmotor im Auto, Gasheizung etc., führt zu einer und damit am Ende Verteuerung des Systems. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass die dass es am Ende immer auch eine Preissteigerung bedeutet. Wie entwickelt sich dann die installierte Leistung? Also was sind die Technologien, die wir einsetzen werden bis 2045? Auch da wieder die vier Szenarien. Wir landen ungefähr, wir haben ungefähr einen Bedarf an installierter Erzeugungsleistung von rund 800 Gigawatt. Wir sind im Moment so rund bei 250 Gigawatt. Das heißt, wir müssen ordentlich zubauen. Und zwar sowohl im Segment Windenergie wie auch im Segment Solar. Da müssen wir die Leistung, also wir gut 300 Gigawatt Wind im Vergleich zu den ungefähr 80 Gigawatt, den wir heute haben. Also sagen wir Pi mal Daumen, eine Vervierfachung der Windleistung und im Solarbereich sind wir in einer ähnlichen Größenordnung 4x bis Faktor 5. Das heißt natürlich auch entsprechende Zubauraten. Das ist jetzt das Effizienzszenario. Sind wir im Technologieoffenszenario, brauchen wir statt 800 930 Gigawatt. Im Beharrungsszenario, na gut, da setzen wir halt weiter noch auf fossile Technologien. Da kommt dann zum Beispiel auch Biomethan oder Erdgas noch mit ins Spiel. Da kommt auch der Wasserstoff mit ins Spiel. Und dann zum Schluss, wenn wir das robuste Szenario, also wir wollen gegen politische Unwägbarkeiten, geopolitische Ereignisse abgesichert sein, dann bräuchten wir sogar knapp 1000 Gigawatt an installierter Leistung. Das wird hart. Ja, alles unter der Voraussetzung, wir sind bis 45 klimaneutral. Das ist das erklärte Ziel, egal welcher der Bundesregierung wir betrachten. Was hier keine Rolle spielt, kommen wir gleich noch zu, ist die Kernkraft. Das hat sich das Fraunhofer ISE zwar auch angeguckt. Ich hatte mit den Autoren der Studie gesprochen. Wir haben gesagt, also haben sie berücksichtigt, das System wählt aber dann aus Kostengründen die Kernenergie nicht aus. Die spielt einfach keine Rolle. Wird tatsächlich gleich auch noch bestätigt in anderen Studien. Was man noch machen kann, ist, in welche Richtung geht dann zum Beispiel die Heizwärme? Also wo kommt die her? Ich wähle auch hier jetzt mal das technologieoffene Szenario. Ich will jetzt nicht alle durchspielen, denn dann diskutieren wir jetzt Zahlen über Zahlen. Tatsächlich wird die Wärmepumpe über 50% der Raumwärme bereitstellen im Jahr 2045. Das heißt, dort wird sich etwas entwickeln. Es ist das effizienteste, das günstigste Energiesystem. Wärmenetze haben dann nochmal 20%, so ein Fünftel der Raumwärme in Städten insbesondere wird dann durch Wärmenetze bereitgestellt. Alles andere ist dann noch ein bisschen Biomasse, ein Gaskessel werden wir auch noch haben. Da kommen wir nicht raus. Das muss man berücksichtigen. Tatsächlich werden wir beobachten, dass die Sanierungsrate bei den Gebäuden dann immer noch unzureichend ist. Also wir werden ungefähr ein Viertel der Häuser immer noch unsaniert haben bis 2045, also innerhalb der nächsten 20 Jahre. Das ist unzureichend. Im Verkehrssektor, auch das ist, denke ich, immer ganz spannend. Wir werden so rund 50 Millionen Fahrzeuge haben, also Pkw. Die werden quasi alle batterieelektrisch sein. Verbrenner inklusive Hybridfahrzeuge machen einen verschwindend geringen Anteil aus. Die wird es dann auch noch geben. Brennstoffzelle, also wasserstoffbasierte Fahrzeuge, null, keine. Oder quasi keine. Das sind absolute Spezialanwendungen. Bei den LKWs ähnlich. Also da wird es dann, wir werden so rund 7 Millionen LKWs im deutschen Verkehrssektor haben. Die LKWs davon, von den 7 sind 6 Millionen batterieelektrisch. Eine halbe Million, das sind klassische Verbrenner inklusive Hybride. Da müssen wir nicht gucken, wie kriegen wir die CO2-Emissionen dann ausgeglichen. Und lediglich 200.000 LKWs, also 0,2 Millionen, sind wasserstoffbasierte LKWs. Also das heißt, die Wasserstofftechnologie im Verkehrssektor und im Heizungssektor spielt keine Rolle. Kriegen wir euch nochmal in einem anderen System bestätigt. Es ist zu teuer, wird nicht passieren. Also und das ist das technologieoffene Szenario, also wirklich ganz, ganz entscheidend. Vielleicht nochmal der Blick auf das Beharrungsszenario bis 2045. Da werden wir dann immerhin noch ein Drittel der Autos werden noch Verbrennungsmotor haben. Also das heißt, wenn eine Bundesregierung oder die Bundesregierungen bis 2045 das verhindern wollen, die Bevölkerung nicht mitziehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir bis 2045 aller Voraussicht nach noch ein Drittel an Verbrennerautos im Verkehr. Ja, was wir dann machen müssen, um diese CO2-Emissionen auszugleichen, denn wie gesagt, bilanziell soll es auf null laufen. Ja, wir werden auf der einen Seite Bioenergie einsetzen und dann das Kohlendioxid bei der Verbrennung der Biomasse abscheiden. Entsprechendes werden wir das Kohlendioxid einfach bei Verbrennungsprozessen, also Gastherme, Gas. Kraftwerk etc. ebenfalls auffangen. Das gleicht dann die Emissionen aus, die wir haben. Beide so ungefähr zu gleichen Teilen. Und das ist jetzt das Beharrungsszenario. Also das ist das ineffizienteste Szenario. Aber wir werden auf jeden Fall solche Ausgleichsmaßnahmen haben. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also von daher, das ist schon sehr anspruchsvoll. Überhaupt keine Frage, ne? Also da müssen wir wirklich gucken, wie wir dort in diese Zielkorridore kommen. Das schaffen wir ja, aber wir müssen das Tempo, was wir in der Photovoltaik im Moment haben, halten, leicht steigern. Also diese 15 Gigawatt Zubau pro Jahr reichen noch nicht ganz aus. Das müssen auch mehr werden. Also da müssen wir uns schon bewusst machen, dass das immer noch nicht ausreicht. Also der Zubau muss im Bereich von rund 20 Gigawatt pro Jahr liegen. Im Windbereich, und das Wind ist immer onshore und offshore, das heißt also an Land und im Meer, sind wir auch bei einem Zubau von immerhin 15 Gigawatt. Da sind wir im Moment noch lange nicht. Also auch das ist ein echtes Problem. Wir kommen nicht hinterher, diesen Ausbau voranzutreiben. Also Stand heute, wir werden dann Ende des Jahres nochmal so den Jahresrückblick machen, aber schon mal erster Ausblick. Wir haben Stand jetzt, also Anfang Dezember, 13 Gigawatt PV ausgebaut, da fehlen noch 7, theoretisch für die Erreichung im technologieoffenen Szenario. Und wir haben noch nicht mal zwei, wenn wir onshore zusammenzählen, sind wir bei 2,5 Gigawatt Zubau. Naja, da ist noch Luft nach oben. Das muss schneller gehen. Wir beobachten im Moment durch das Osterpaket der Bundesregierung aus dem letzten Jahr, dass wir dort die Genehmigungsverfahren beschleunigt haben, insbesondere im Windsektor, dass man jetzt tendenziell von den 5 Jahren von Planungsbeginn bis Netzanschluss bei einem Windrad auf 3 Jahre runterkommt. Ist immer noch zu lang, aber immerhin haben wir uns ein bisschen gebessert. Naja, also das dazu. Dann wechseln wir mal die Studie, denn also das sind jetzt Ergebnisse vom Fraunhofer, und in der Wissenschaft muss sich solch ein System natürlich messen an anderen Systemen, die natürlich ähnliche Rahmenbedingungen haben, etwas andere Ansätze, und sich angucken, wie muss der Weg aussehen, um klimaneutral zu sein. Das Fraunhofer Forschungszentrum hat sich im Rahmen der Jülicher Systemanalyse damit beschäftigt, hat sich die Ausbauzahlen jetzt für Europa angeguckt. Deswegen muss man ein kleines bisschen aufpassen, dass man die Zahlen dann sieht für Deutschland. Die haben einen starken Fokus auf den Wasserstoff gelegt und interessanterweise auf Kernkraftwerke als Grundlastkraftwerke. Das heißt, also da ging es dann um die Frage, was kann ein Kernkraftwerk liefern, damit es funktioniert. Die Kernaussagen dieser Analyse zur europäischen Energiewende sind: Ausbauraten bei den Erneuerbaren, also Photovoltaik und Wind, müssen um Faktor 5 bis 6 gesteigert werden. Das zeigt sich auch bei Fraunhofer. Das ist gleich. Die Forscherinnen und Forscher aus Jülich haben sich dann noch mit der Frage der Gesamtkosten beschäftigt. Also Verzögerungen bei dem Ausbau der Erneuerbaren verteuern das Gesamtsystem und damit auch die Energiekosten um 6%. Eine Kernaussage ist, dass Deutschland in dem Fall einen großen Teil seines Energiebedarfs importieren wird. Das ist insbesondere der Wasserstoff. Da wird es dann wieder Leute geben, die sagen, oh, jetzt wären wir schon zum Energieimporteur, wir waren doch mal Exporteur. Ja, aber europäisch gedacht, wo ist das Problem? Wieso ist das schlimm? Also bevor wir jetzt selber investieren in Erzeugungsanlagen, um eine heimische Produktion aufzubauen, statt in ein europäisches System zu investieren, wir können ja auch sagen, wir investieren in Systeme in Spanien, in Italien, in Griechenland, in Norwegen, beteiligen uns da und profitieren dann von günstigeren Rahmenbedingungen und damit auch günstigen Preisen. Das ist doch volkswirtschaftlich viel smarter. Es gibt Leute, die sagen, nee, wir müssen komplett autark sein. Nee, also das ist sicherlich nicht, das sollte nicht das Ziel sein im Rahmen einer Europäischen Union. Zwei weitere Kernaussagen ist, dass, oder eine wichtige, die Kernenergie ist nicht wettbewerbsfähig. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Betrachtung. Also Jülich hat sich angeguckt, wie die Entwicklung ist, abhängig von der Investition in Kernkraftwerke. Also wie gut kann ich neue Kernkraftwerke integrieren in das Energiesystem, abhängig von den Investitionen, gerechnet in Euro pro Kilowatt Leistung. Und da kommt raus, und diese Zahlen decken sich tatsächlich dann auch mit internationalen Studien, dass solange die Investition in ein Kernkraftwerk über 6.600 Euro pro kW Leistung ist. Also mal kurz überlegen, was heißt das? Also uns interessieren natürlich keine kW, also keine Kilowatt, sondern Gigawatt. Das heißt also, diese 6.000, wir sind bei 6,6 Euro pro Megawatt oder 6.600. Das dann nochmal mal 1000 war dann bei Gigawatt. Das heißt, so ein Kraftwerk darf etwas weniger als 7 Milliarden kosten, wenn so ein Kernkraftwerk 1 Gigawatt Leistung hat. Das ist aber so die Größenordnung, die man hat. Wenn man das mal vergleicht, Also 6.600 Euro pro kW. Das Kraftwerk, was schon in Betrieb ist, in Finnland, Olkiluoto 3, also der Kraftwerksblock, der hat 6.875 Euro pro kW gekostet. Also ein bisschen teurer als die Investitionsgrenze laut der jüdische Systemanalyse. Da kann man sagen, ja komm, passt schon, ein Kernkraftwerk macht ja nun mal Grundlaststrom, kommen wir gleich noch zu. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Flamanville, das neue Kernkraftwerk, was in Frankreich immer noch im Bau ist, liegt im Moment bei knapp 11.000 Euro pro kW. Also fast das Doppelte über den Grenzkosten oder der Grenzinvestitionssumme, die wir haben dürfen. Und Hinkley Point C in Großbritannien, Westteil Großbritanniens, sind im Moment bei 17.500 Euro pro kW. Also das Dreifache der Investitionsmenge oder der Investition, die wir tätigen können, von 6.600. Der Bau neuer Kernkraftwerke ist nicht wettbewerbsfähig gegenüber Wind und Photovoltaik. Unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen Bestrebungen, wenn wir ein günstiges Energiesystem haben wollen, ist Kernkraft nicht konkurrenzfähig. Kernkraft verteuert die Energieversorgung. Ja, es ist klimaneutral. Dort haben wir alles letztes diskutiert. Aber die Wissenschaft ist sich einig. Kernkraft ist kein Thema. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Das ist schwierig. Bei dem Ausbau der Erneuerbaren, vielleicht da noch mal kurz der Sidekick auf den Ausbau in Europa. Wir bräuchten 115 Gigawatt PV pro Jahr, europaweit, ne, nicht deutschlandweit. Deutschlandweit waren wir bei 20, wir brauchen 115 Gigawatt PV. Wir sind aktuell bei 23. Ne, davon trägt Deutschland die Hauptlast, in Anführungszeichen. Bei Wind brauchen wir 60 Gigawatt oder knapp 60 Gigawatt pro Jahr. Aktuell sind wir bei 14. Also da ist Europa einfach zu langsam. Was ich jetzt nicht noch diskutieren möchte, da, auch das ist nochmal eigentlich ein ganz interessanter Themenkomplex, Wasserstoff und Kosten des Wasserstoffs. Wo kommt der Wasserstoff her? Wie sieht das mit Elektrolyse-Kapazitäten aus? Wie sieht es dann auch mit der Kopplung Deutschlands mit den Nachbarländern in Bezug auf Stromaustausch mit den Nachbarländern und auch mit dem Wasserstoffaustausch? Also wir profitieren in Deutschland massiv davon, dass wir wirklich in der Mitte Europas sitzen, dort Möglichkeiten haben, von dem Austausch zu profitieren, also auch monetär zu profitieren. Das lassen wir uns natürlich bezahlen. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wenn man jetzt sich anguckt, wenn Europa lediglich 5% des Wasserstoffs importieren wollte, bräuchten wir in Europa 4.500 Gigawatt erneuerbare Erzeugungsleistung. 4,5 Terawatt. Gar vergessen. Also das ist unmöglich. Interessanter ist dann eigentlich das Szenario, 80% des Wasserstoffs wird nach Europa importiert, primär aus über Spanien und Italien, also dass das dann über in Nordafrika produziert wird. Dann bräuchten wir lediglich die Hälfte der installierten erneuerbaren Leistung in Europa. Wie gesagt, das ist immer wichtig. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Dunkelflauten kriegt man auch abgedeckt, gucken wir uns gleich mal etwas genauer an. Aber ich denke, das sind so die Kernaussagen aus der Studie. Also sie deckt sich grundsätzlich mit den Zahlen vom Fraunhofer ISE, was die deutsche, die deutschen Ausbaupfade angeht. Nachdem ist nicht so eine spezifische Szenarioanalyse gemacht, die Jülicher. Aber da an sich deckt sich das ganz gut. Und der Pfad, um Europa klimaneutral zu bekommen, ist entsprechend. Vielleicht nochmal die Frage, und dann sind wir bei der Studie von der Leopoldina. Wie sieht es eigentlich mit diesen Grundlastkraftwerken aus? Auch da die Diskussion jetzt vor dem Hintergrund der Dunkelflaute, ja, müssten wir nicht mehr Grundlastkraftwerke haben? Das geht doch gar nicht mit Photovoltaik und Wind und dem Speicher. Ist das überhaupt möglich? Also, die Leopoldina hat in dem Projekt Energiesysteme der Zukunft untersucht, inwiefern Grundlastkraftwerke notwendig sind im Zuge der Energiewende. Vielleicht nochmal zur Definition. Ein Grundlastkraftwerk, wie zum Beispiel ein Kernkraftwerk, muss viele Stunden im Jahr laufen. Idealerweise 6.000 Stunden plus. Wir haben 8.760 Stunden im Jahr, 6.000 Stunden Minimum, eher mehr muss dieses Kraftwerk laufen. Einfach weil es hohe Investitionen erfordert. Und damit sich diese Investition rentieren kann, das sind dann halt bei Kernkraftwerken oder auch die Braunkohlekraftwerke sind auch Grundlastkraftwerke, Steinkohlekraftwerke, mittlerweile Mittellastkraftwerke. Aber diese Kraftwerkstypen oder dieses Grundlastkraftwerk muss halt viele Stunden im Jahr laufen, um rentabel betrieben werden zu können. Auf der anderen Seite gibt es dann noch sogenannte Residuallastkraftwerke. Auch diese sind kontinuierlich verfügbar. Das sind halt Gaskraftwerke oder Gasturbinenkraftwerke. Die laufen immer dann, wenn Sonne und Wind nicht verfügbar sind. Das heißt also, wir haben bei diesen Kraftwerken, die sind relativ günstig in der Investition. Also ein Gaskraftwerk kostet nicht die Welt, hat aber sehr hohe Betriebskosten, sehr hohe Brennstoffkosten. Gas ist nun mal ein sehr teures Gut. Wenn wir dann irgendwann die Gaskraftwerke auf Wasserstoff umstellen, wird es noch komplizierter. Dadurch, dass diese Residuallastkraftwerke aber selten laufen, gleicht sich das dann wieder aus, also Investitionen und Betriebskosten. Aber da muss man gucken, was ist da das Sinnvolle. Also, was unterscheidet jetzt oder welche vier Grundlasttechnologien werden betrachtet? Kernkraftwerke. Frage natürlich Sicherheit, Endlagerung. Dann haben wir gerade schon in der Studie aus Jülich gesehen, die Investitionen sind deutlich über dem, was wirtschaftlich zulässig wäre. Wir haben Erdgaskraftwerke mit, und das ist ganz wichtig, CO2-Abscheidung. Das heißt also, wir bauen neue Gaskraftwerke, die müssen das CO2 aber auffangen, was dann über das Abgas sonst in die Umgebung abgegeben werden würde. Entscheidend. Also das können wir innerhalb von 20 Jahren bis 2045 realisieren. Die Dinger kann man relativ schnell bauen. Die sind genehmigungstechnisch nicht kompliziert, weil wir quasi keine umweltschädlichen Emissionen haben, anders als bei Kohlekraftwerken. Kernkraftwerke entsprechende Voraussetzungen für die Baugenehmigung, was die Sicherheitsanforderungen angeht. Bei Gaskraftwerken geht relativ gut. Wir haben die Geothermie. Die ist eigentlich besser geeignet für die Wärmebereitstellung in Nah- oder Fernwärmenetzen. Für eine Strombereitstellung brauchen wir sehr hohe Temperaturen, müssen also diese tiefen Geothermie oder hydrothermale Geothermie machen. Ist sehr aufwendig, sehr teuer, bietet in Deutschland wenig Potenzial. Und dann noch die Kernfusion, auch ein Dampfkraftwerkstyp, ähnlich wie das Kernkraftwerk oder das Kohlekraftwerk. Wir fusionieren Wasserstoff, um daraus dann Strom zu machen. Also wir erhitzen Wasser, treiben eine Turbine an, machen Strom. Ist im Moment noch in dem Grundlagenforschungsstatus. Es gibt noch keine funktionierenden Prototypen. Haben wir schon mal diskutiert. Also schwierig. Was hat jetzt also Leopoldina und die Akademien der Wissenschaften in Deutschland sich angeguckt in diesen Modellrechnungen? Grundsätzlich lassen sich Grundlasttechnologien in das Energiesystem der Zukunft, dominiert durch Photovoltaik und Wind, integrieren. Das ist kein Problem. Entscheidend ist, dass wir auf Wasserstoff setzen. Also das ist das Material, das ist der Stoff, mit dem wir diese Kraftwerke betreiben können, also die Gaskraftwerke. Entscheidend wird halt sein, dass wir den Strom in Hochproduktionsphasen nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen, um ihn dann entsprechend rückzuverstromen. Wir brauchen aber auch Umstellung, Elektromobilität und Wärmepumpen. Ansonsten zeigt sich also, dass Grundlastkraftwerke verschiedene Herausforderungen haben. Wenn wir jetzt auf die Kernkraft schauen, da zeigt sich ähnlich wie bei der Studie aus Jülich, so richtig wirtschaftlich, volkswirtschaftlich lässt sich das nicht realisieren. Die Kisten sind zu langsam, um sie neu zu bauen. Sie sind zu teuer, es ist zu träge. Also das funktioniert auch aus Sicht der Wissenschaftsakademien tatsächlich nicht. Eine Möglichkeit sind halt Gaskraftwerke. Das ist, denke ich, der entscheidende Weg. Wenn sie entsprechend günstig sind, Geothermie spielt, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle, einfach auch da kostentechnisch uninteressant. Sie sind einfach zu teuer. Da kann man halt auf Wärme setzen. Das ist, denke ich, ein ganz ein Anwendungsfall, den wir haben. Naja, und wie gesagt, Kernfusion werden wir bis 2045 nicht im industriellen Maßstab zur Verfügung haben. Wir haben im Moment keine, noch nicht mal Prototypen oder mal ein Pilotprojekt, was funktioniert. Das sind alles immer noch Forschungsfusionsreaktoren, die wir haben. Das funktioniert tatsächlich nicht. Ja, da bleibt im Prinzip eigentlich nur zwei Varianten, nämlich die Kernkraft, die, wie gesagt, zu teuer ist. Auch da neue Technologien, Reaktoren der vierten Generation, also Small Modular Reactors, diese kleinen Reaktoren zu definieren. Das ist Zukunftsmusik. Also wir sind dabei oder wir beobachten, ne, bei den Bauzeiten sind wir 8 bis 10, teilweise sogar 15 Jahre. Das reicht nicht für die Energiewende. Das heißt, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollten, unter der Einbeziehung von Kernenergie, müssten wir jetzt halt anfangen zu bauen. Das sehen wir tatsächlich nicht, obwohl es viele Länder gibt in Europa, die natürlich auf Erneuerbare und Kernkraft setzen. Also Schweden ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Frankreich eher eingeschränkt. Die wollen halt weitere neue Reaktoren bauen. Macht die Sicherheitsrisiken, lassen wir jetzt an der Stelle mal raus. Fazit ist, Kernkraftwerke sind grundsätzlich eine Option als Grundlastkraftwerk. Es gibt aber, naja, also aus wissenschaftlicher Sicht keinen sinnvollen Anwendungsfall in der Gesamtsystembetrachtung. Das wird nicht funktionieren. Die Erdgas-Kombikraftwerke mit der Abscheidung des Kohlendioxids, die werden wir in der Europäischen Union und dann auch in Europa, in Deutschland umsetzen bis 2045. Frage ist ja nicht, also wie sicher kriegen wir diese CO2-Abscheidung hin? Das ist aber, denke ich, das Fazit. Naja, und dann zum Schluss noch kleiner Ausblick auf die Untersuchung, was die Versorgungssicherheit angeht vom DIW. Also die haben sich jetzt mit der Frage beschäftigt, welchen Markt brauchen wir eigentlich, welchen Kapazitätsmarkt, also um Reserven zurückzuhalten. Auch das haben sie sich also ausführlich angeguckt. Da gibt es halt verschiedene Wege, also sogenannter zentraler Kapazitätsmarkt, bei dem jetzt eine Regulierungsbehörde die Gesamtkapazität, die notwendig ist zur Versorgungssicherheit, vordefiniert wird. Auf der anderen Seite haben die jetzt noch vorgeschlagen, eine Versorgungssicherheitsreserve zu definieren, die etwas stärker marktgetrieben ist. Frage ist dann immer, wie kann die Politik dort steuern? Das geht bei dieser Versorgungssicherheitsreserve etwas besser. Also Kapazitätsreserve heißt einfach, wir nutzen alte Kraftwerke oder bauen entsprechende Kraftwerke und halten die einfach im System bereit. Das ist entsprechend teuer, weil natürlich diese Kraftwerke dieser Reserve nicht viele Stunden im Jahr abgerufen werden. DIW hat sich verschiedene Jahre angeguckt, jetzt also in der Rückschau Wetterjahre und gucken, wie sieht da jetzt die Dunkelflautenzeit aus. 2009 war ein extremes Jahr. Da brauchte man tatsächlich die volle Reserveleistung über, naja, immerhin 10 Stunden im Jahr. Und das Jahr 2013 war auch nochmal besonders, weil wir da 40 Stunden im Jahr diese Reserve abgerufen haben. Das ist nicht viel, ne? 40 Stunden im Jahr, das sind keine 2 Tage in Summe. Aber immerhin, also diese Reserve kommt dann tatsächlich doch im Einsatz. Es waren dann 45 Stunden im Jahr 2013. Im Minimum waren 10 Stunden im Jahr. Also das ist wirklich nicht viel und das macht das ganze System entsprechend teuer. Das natürlich dann in den unterschiedlichen Wetterjahren, die dann so ein bisschen diese unterschiedlichen Situationen, kalte Dunkelflaute insbesondere betrachten, dass es dann Phasen gibt, bei denen der Strompreis auf 500 € die Megawattstunde hochgehen kann, obwohl wir im Bereich von 5 Euro sind. Also das ist schon richtig teuer. Das wollen wir ja gerade abfangen. Und da gibt es halt Wege, wie machen wir wie kommen wir da hin, mit einer entsprechenden Reserve Leistung an Kraftwerken, die den Strommarkt günstig zu halten. Auch da wieder in den Jahren, wir landen da. Und was kostet dann der Euro, die Kilowattstunde Strom in Euro? Das ist ja so zwischen 60 und bis zu 90 Euro die Megawattstunde, wenn man da mal so die verschiedenen Wetterjahre sich anguckt. Also was heißt das? Auch das muss man nicht berücksichtigen. Das steckt auch in der Fraunhofer-Studie im Grunde genommen drin, in diesem Robust-Szenario. Wenn wir dort entsprechende Kapazitäten vorhalten wollen, braucht man halt diese Leistung mit entsprechenden Speicherkapazitäten, die uns davor schützen, dass wir geopolitisch in Schwierigkeiten kommen und damit natürlich auch preistechnische Probleme kommen. Also auch diese Zahlen vom DIW decken sich mit anderen Ergebnissen, insbesondere mit der Fraunhofer-Studie. Also, haben wir jetzt viel diskutiert, sind durch die 4 Studien gesprungen. Die Kernaussage aller Untersuchungen ist aber gleich. Die Wissenschaft sagt, ja, wir haben einen klaren Pfad. Wir wissen genau, wie viel Photovoltaik, Wind, Elektrolyseure, Batteriespeicher, Elektroautos etc., Wärmepumpen wir brauchen bis 2045. Unter verschiedenen Voraussetzungen, aber die Marschrichtung ist die gleiche. 20 Gigawatt PV, 15 Gigawatt Wind pro Jahr zubauen mit dann entsprechendem Ausbau der Speicherkapazitäten etc. pp. Kernkraft spielt eine vernachlässigbare Rolle in allen Energiemodellen. Da ist kein Modell, das wirklich identifiziert, und das ist, wie gesagt, offen gerechnet. Der Computer hat da keine Meinung, sondern das ist wirklich technologieoffen betrachtet. Die Kernenergie spielt keine Rolle. Das wäre eine volkswirtschaftliche Fehlentscheidung, die wir dann als Gesellschaft in Deutschland und Europa tragen müssten durch Abhängigkeiten bei dem Import von fossilen Energieträgern, also dann dem Uran, aber auch höheren Energiekosten, immer in Verbindung mit Photovoltaik und Wind. Fantasieszenario, Photovoltaik, Wind lassen, nur noch Kernkraft zu machen, das lassen wir weg. Das wird nicht passieren, weil Kernkraft einfach deutlich teurer ist als Photovoltaik und Wind. Also da sind sich alle Studien einig, und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Ergebnis und eine Zusammenfassung dieser Folge, dass wir den Pfad kennen, dass wir wissen, was wir tun müssen und dass es jetzt darum gehen wird, die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa so zu setzen, dass Unternehmen in diese Technologien investieren, in Photovoltaik, in Wind, in Elektrolyseure, in Effizienzsteigerungen, denn jede Verzögerung kostet uns in Deutschland und am Ende Endkundinnen und Endkunden mehr Geld. Jeder Tag, den wir zu langsam sind, kostet uns Geld und verteuert unser Energiesystem. Und gerade das wollen wir ja verhindern. Nächste Woche geht es weiter gemeinsam mit Christian Kamlott. Und in 2 Wochen kommt dann der Jahresrückblick auf das Jahr 2024. Wir gucken uns die Situation bei der Energieversorgung an in Deutschland. Ja, greifen auch nochmal die Themen der letzten Wochen auf, schauen uns mal an, was war mit Strom, Import, Export, wo stehen wir beim Ausbau der Erneuerbaren. Also machen wir mal so den Rundumblick zum Einstieg in das Jahr 2025. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.